Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Heute Morgen muss ich um 4 Uhr aufstehen. Da habe ich für Inge gebetet, gepredigt. Und dann war ich so müde, da bin ich weggeschlafen. Aber zum Glück hatten wir einen Wecker zu Hause gehabt, dass ich rechtzeitig wach geworden bin. Und danke auch für die gesamte Leitung hier, dass ihr mich eingeladen habt. Viele Grüße von den Mitarbeitern von außen hier. Ich habe mal gesagt, ich werde jetzt im Deutschen Gottesdienst. Sie haben gesagt, oh, Aperom. Das finden wir wirklich toll. Diese Namen schon finden wir toll. Weil da hat alles angefangen, die Gemeinde Jesu, ja. Da hat es alles angefangen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Nicht, dass ich alles weiß, weil ich habe einfach Erfahrung mit Gott und auch mit Gemeindegründung. Und die Jahre, die jetzt ist, mein inzwischen jetzt 38 Jahre, Gott uns geführt hat, auch in Indien. Das sieht wie vorgestern oder sowas, aber es ist wirklich 38 Jahre. Ja, ist vergangen. Und als ich dort kam und diese Arbeit gründete, für die Gemeinde gründete, wir waren nur insgesamt 18 Leute. Du hast mehr hier, heute Morgen. Das sind 25. Wir waren nur 18. Was wirklich mir sehr, sehr wichtig ist, was Gott mir am Herzen gelegt hat. Jeder von uns ist ein Heiliger. Das muss man wissen. Jeder, der Jesus kennt, ist nicht nur gehört zu den Heiligen, sondern eine heilige Nation sozusagen, dass Gott uns von der Dunkelheit ins Licht gerufen hat, um einfach seinen Lobpreis zu singen. Dafür hat er uns berufen. Und wenn wir hier stehen oder sitzen heute Morgen, ich denke mal, was in der Gemeinde wirklich für mich persönlich was wichtig war, ist für diese priesterliche wegzukommen. Ja? Im Alten Testament, der Priester musste ja alles machen in dem Tempel. Er musste die Tiere sozusagen opfern, das Blut musste sprenkeln, er musste für die Leute beten und der Hohepriester kann einmal im Jahr zum Gegenwart Gottes gehen und so weiter. Aber heute leben wir in einer ganz, ganz anderen Zeit. Wir brauchen nicht dieses Priesterliche, wir sind eine Armee Gottes. Ja? Und wenn wir eine Armee Gottes sind, eine Armee, die nichts tut, ist keine Armee, sage ich mal so. Ich bin ein Leib Christi und wir haben einen Kopf und dieser Kopf Jesus ist sehr besorgt um seine Frau, die Gemeinde heißt. Ja? Er kann seine Frau schützen und wir brauchen den Kopf und der Kopf braucht uns und wir brauchen einander. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Was mir sehr, sehr wichtig war, auch in der Gemeinde in Indien, eine klare Verkündigung, wirklich, dass das Wort Gottes ohne Angst gepredigt wird, dass da wirklich gebetet wird unter den Leuten, weil es ist sehr, sehr schwer, Leute mal zum Gebet zu bringen. Über 500 Leute haben ja den auferstandenen Jesus gesehen. Ja? Und ich glaube, dann haben sie angefangen, weil Jesus gesagt hat, geh und warte in Jerusalem. Ja? Ich weiß schon, dass ihr schon alles weiß von mir, 300 Jahre habe ich gelehrt, dann habt ihr sowieso nichts verstanden, dann muss ich nochmals einen Crashkurs machen. Ich hoffe, dass ihr jetzt alles verstanden habt, aber bitte, obwohl ihr alles weiß, geh zurück nach Jerusalem, warte da und da werdet ihr mit der Kraft erfüllt für euren zukünftigen Dienst. Ja? Und diese Abholung sozusagen. Aber wieso waren nur 120 Leute da? Über 500 haben da den auferstandenen Jesus gesehen. Ich schätze mal, das war für sie zu lange geworden. Das sind ja 50 Tage vorbei, ja? Nach dem 10. Tag vielleicht verschwand so 50 Leute weg. Nach den 20 Tagen vielleicht noch weitere. Und am Ende gibt es nur 120 Leute, die wirklich weiter im Gebet verharrt haben. Und ich denke, Gebet ist eine Säule der Gemeinde. Ja, eine sehr, sehr wichtige Säule. Weil wenn wir wirklich mal beten, das ist ja nicht nur irgendetwas tun, um Gott zu gefallen, wir glauben, dass wir Gott bewegen durch unser Gebet, ja? Weil wir wirklich in seiner Gegenwart sind. Wenn wir wirklich zu ihm sagen, und auch wirklich, er sieht ja auch die Bürde in unserem Herz, was wir haben. Zum Beispiel für Hamburg, für Altona oder für Deutschland. Natürlich, heute ist Wahltag, ich wähle nicht hier, aber ich verfolge Politik sehr, sehr genau. Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Schon seit meiner Kindheit, ich weiß nicht warum. Ich habe mich sehr interessiert, was da wirklich läuft. Aber wisst ihr, Frau Merkel wird kommen und gehen. Vielleicht ein anderer wird kommen und gehen. Aber der Reich Gottes ist für immer da, ewiglich. Ja? Und sein Reich kommt niemals zum Ende. Und wir rufen Leute in diesem Reich hinein, wenn wir da hineinkommen, dass wir nicht nur, dass das Gemeinde Jesu nicht nur betet, klar verkündigt und dass wirklich wahre Liebe in der Gemeinde vorhanden ist. Das war mir sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist sehr leicht, über Liebe zu predigen, aber Liebe auszuleben ist gar nicht so schwer, gar nicht so leicht. Ja? Man kann sehr, sehr leicht über Liebe predigen. Jemand sagte mal, ich habe früher hier ein Plakat gesehen, als ich Student war, Brot für die Welt, die Wurst bleibt zu Hause. Kennt ihr das? Ja? Damals gab es hier Poster, diese große Poster. Als Student habe ich immer darüber gelacht. Brot für die Welt, die Wurst bleibt zu Hause. Ja? Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Ja? Manchmal kann man über Jesus reden, wie barmherzig Jesus war. Und mir war wichtig, besonders in Indien, wo diese Kastensystem so eine schlimme Sache ist. Ja, ich kann das überhaupt nicht haben, dieses Kastensystem. Weil Gott jeden Menschen in seinem Ebenbild geschaffen hat. In seinem Ebenbild. Ob ich Pastor bin oder Gläubiger bin oder Musiker bin oder egal was ich bin, was meine Berufung ist. Gott hat mich in seinem Ebenbild geschaffen. Und deswegen habe ich ja diese Fähigkeiten. Zu bauen und zu planen und zu zerstören. Alles ist von Gott gegeben, weil ich in seinem Ebenbild gebaut worden bin. Und es ist so wichtig für mich, dass jeder Mensch, der auf dieser Straße geht, hier im Upper Room wohlfühlt, wenn er hochkommt. Ja? Ich mag nicht, wenn man sagt, naja, das ist eine grundbürgerliche Gemeinde, das ist für kleine Kindergemeinde, das ist neu Verheiratete, das ist so 10 Jahre Verheiratete und so weiter. Wenn Paulus mal die Briefe schrieb, ja, er schrieb ja an die Männer und die Frauen und die Kinder. Weil er wusste, dass alle da sein werden, wenn diese Briefe gelesen werden. Er wusste ganz genau. Deswegen schreibt er an die Männer und dann an die Frauen und dann auch an die Kinder. Ich bete, dass diese Gemeinde ein Ort wirklicher Liebe ist. Ja, dass Menschen das wirklich spüren, dass diese Menschen wirklich uns lieben. Ohne Abstriche. Egal, was die Situation war. Ich habe diese Geschichte schon erzählt. Eigentlich zum Stören jetzt. Aber ich erzähle trotzdem. Da, direkt vor 190, ja, damals, als wir zusammen Mitarbeiter waren, da war auch ein Café. Da war ein Punk, der mal draußen stand und durch das Fenster guckte immer. Er wollte gar nicht reinkommen. Ich hatte Dienst in dem Tag und ich ging da raus. Und ich sagte, du, komm doch rein. Und er sagte, nee, die Leute gucken mich alle nicht an. Er hat so pinkfarbene Haare und so, ja. Irokesenschnitt und so, volle Ketten und so weiter. Ich sagte, ah, Mann, ich möchte gar nicht. Alle gucken mich sowieso komisch. Ich sagte, die Leute gucken mich auch komisch. Das ist kein Problem, komm rein, habe ich gesagt. Ich konnte das natürlich sagen, ja. So wie dein Sohn, ob ich so lange im Ofen gewesen bin. Das erste Kind, das mich gesehen hat in Deutschland, hat gesagt, Mama, der ist ja angemalt. Ja. Und dann habe ich ihn reingeholt. Er kam zu Jesus. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, Frank hieß er. Es ist nicht gut, dass du immer an mir klebst. Ja? Der beste Seelsorger macht ihn schnellstens überflüssig. Wisst ihr warum? Weil er diese Menschen zu Jesus führt. Was du genau gesagt hast. Weil wir sind kein Guru hier, ja, Leute immer bei uns zu halten. Der Guru macht das. Er sitzt in einem großen Stuhl und die Leute kommen und die hören. Und dann schmeißt der Milka Schokolade oder sowas. Das habe ich in Delhi gesehen, übrigens. ist mein Guru. Ich war nicht mehr in diesem Guru, um ihn mal zu hören, sondern eine andere Sache. Und am Ende schmiss er immer mit Milka-Schokolade rum. Ja, so. Wir sind keine Gurus. Wir führen die Leute zu Jesus. Wir beten mit Jesus und wir predigen sein Wort. Und sein Wort hat die Kraft, Menschenleben zu verändern. Nicht meine Worte. Meine Worte können ja so klug sein und gut sein und alles Mögliche, aber die verändern niemand. Ja, niemand. Aber wenn ich wirklich gutes Wort predige, dieses Wort wirklich berührt diese Menschen. Und es ist so wichtig, dass Gottes Wort ohne Angst gepredigt wird. Dr. Mike Eden mal immer, hat immer gesagt, Gottes Wort ist wie eine Löwe. Du brauchst eine Löwe nicht zu verteidigen. Loslassen, hat er gesagt. Loslassen. Und weil es eine Löwe sich selber verteidigen kann. Manchmal denken wir ja, wir müssen mal das alles erklären und verteidigen, ja. Und damit die Leute das wirklich annehmen. Das Wort Evangelion, ja, kommt hier vom römischen Reich. Wenn ein Dorf oder Stadt übernommen wurde von den Römern, wenn sie besiegt, den Feind besiegt haben, da ist jemand durch die Straße gelaufen und geschrien, der Feind ist überwunden. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Kommt raus aus den Häusern. Ihr braucht keine Angst zu haben. Das war die frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft sagt, du brauchst gar keine Angst mehr, über Satan zu haben. Du brauchst keine Angst mehr haben vor dem Tod, vor dem ewigen Tod. Weil du gehörst zu Jesus. Ja? Du brauchst keine Sorgen mehr zu machen. Kommt raus aus deinem Versteck und lebe mit Jesus. Und ich denke, was sehr, sehr wichtig ist für eine Gemeinde, dass wir uns nicht schämen, um über das Evangelium zu predigen. Das hat mir Paulus gesagt. Ich schäme mich nicht um das Evangelium zu reden. Ja? Weil das ist natürlich, für die Griechen ist das sowieso schwer, weil für die Griechen damals war das ja so, alle Ausländer waren Barbaren. Das Wort Barbaren kommt ja von den Griechen, ja? Alle Ausländer waren alle Barbaren. Die waren die Einzigen, die alles wussten. Ja? Sozusagen. Und für Juden sowieso ganz andere Probleme hatten sie auch, in der Nachfolge von Jesus. Aber dieser Paulus, wenn er mal über Jesus gesprochen hat, ich habe immer wieder gesagt, dieser Mann hat ja zuerst in Caesarea im Gefängnis zwei Jahre. Dann hat er gesagt, Leute, ich mag das gar nicht, wie er mich behandelt. Ich bin römischer Bürger, das bin ich los. Ja? Dann wurde er mit einem Schiff natürlich auf Kosten von Rom mitgenommen. Er hat sein Ticket nicht bezahlt, weil er wollte schon nach Rom, ja, um das Evangelium zu predigen. Aber dann gut, kostenlos sozusagen seine Reise mit dem Boot, dann Schiffbruch. Ja? Und dann kommt er wieder irgendwie zu Rom und dann kommt er zum Hausarrest, 2 Jahre lang. Aber da musste man diesen Menschen 6 Stunden lang, 24 Stunden, vier Gruppen sozusagen, die mussten angekettet bleiben an diesem Mann. Ich frage mich, für wen war das eine größere Strafe? Ja? War das für Paulus oder für diese Menschen, die angekettet bleiben müssen? Diese Soldaten, ja? Die den Palast auch noch überwachen sollen. Paulus denkt, jeden sechsten Stunde habe ich jemanden, über Jesus zu reden. Hallo, wie geht's dir? Bist du gerettet? Oh nein, diesen Mann, ja? Und dann ist angekettet, er schreibt auch noch Briefe nebenbei, redet mit Leuten, spricht auch noch in Sprachen. Ja? Er sagt ja, ich rede in Sprachen mehr als alle die anderen. Dieser Mann redet in Sprachen und dann redet, und ich glaube, für diese Menschen, die angekettet waren, war das gar nicht so leicht, wirklich mal vom Evangelium wegzukommen. Philipperbrief am Ende schreibt er sogar, die Leute da im Palast schicken mal ihre Grüße zu euch. So weit ist das Evangelium gegangen. Dieser Mann sitzt im Gefängnis. Manchmal sagen wir ja, wieso arbeitest du nicht so viel für die Gemeinde? Ah, die Umstände meines Lebens. Ja, das muss sich ändern. Das muss sich ändern. Und sobald das endet, ich bin nur in der Gemeinde. Ja, aber bis zu diesem Punkt muss ich doch irgendwas in meinem Lebenszettel, da sind so viele Sachen, was ich reden muss und so weiter. Denkt ihr, dass das Leben von Paulus sehr leicht war, als er angekettet war? Als er das Evangelium gesagt hat, plötzlich kommt dieser Mann, der nützlicher heißt, Onesimus. Ich weiß es nicht, wie er gekommen ist, ich habe keine Zeit. Aber das sind schon Hinweise in der Bibel selbst. Manche haben das Haus gesucht, die sind zu Paulus gekommen. Ja? Manche haben dieses Haus vermieden. Manche haben gesagt, okay, endlich ist mal dieser Mann im Ketten, dass wir unseren Dienst machen können. Die haben einfach seinen Predigepuls sozusagen gezogen zu sich. Ja? Und manche wollten sogar sein Leib immer noch erhöhen, steht es da. Damals gab es auch solche Leute. Wenn du mit Jesus arbeitest, für Jesus arbeitest, es gab eine Gruppe damals, die wirklich Paulus noch mehr wehtun wollten. Noch mehr wehtun wollten, als er sowieso hatte. Und manche Leute haben gesagt, okay, Paulus ist weg, jetzt können wir endlich mal predigen. Bis er da war, hatten wir keine Chance bekommen. Jetzt haben wir endlich die Chance zu predigen. Da waren verschiedene Gruppierungen. Und als ich darüber las oder meditierte, ich musste lachen. Das ist so echt normal, damals auch vor 2000 Jahren. Wir denken, solche Probleme hat man nur heute in der Gemeinde. Ja, es ist überhaupt nicht so. Gemeinde, sagte mal jemand, es wäre ein Bauplatz. Ja? Und welcher Bauplatz bitte ist das schön? Ja? Ist nie. Manche Leute sagen, naja, wenn ich eine gute, perfekte Gemeinde finde, dann werde ich Mitglied. Ja? Du kannst warten, bis Jesus wiederkommt. Ja? Das wirst du nicht finden. Und in einem Bauplatz, hier gibt es eine Zementtasche und da Steine, hier vielleicht Instrumente, was die Leute nicht entfernt haben, gestern nach der Arbeit so viele Sachen. Aber diese Gemeinde wird so bleiben, aber Gott trotzdem liebt seine Gemeinde. Seine Gemeinde. Und ich denke, was ich wirklich festgestellt habe, wenn wirkliche Liebe da ist, wahre Anbetung da ist, wo Jesus allein auf dem Thron sitzt. Ja? Manchmal können wir sehr leicht anfangen, Musik anzubeten. Das ist wirklich so. Ich mag Musik sehr gerne. Ja? Ich wollte immer mal Basketball spielen. Das war mein Traum. Und das habe ich versucht, jahrelang, als ich Jugendlicher war. Ich hatte langes Haar damals, ja. Und Basketball. Ich wollte nur Basketball. Das war wirklich meine Leidenschaft. Aber Musik kannst du anfangen zu beten. Statt Jesus, deine ganze Intention ist, dass du mehr um die Äußerlichkeiten so kümmert bist, mit Lampen und was weiß ich, Smoke, ja? Dass dieser weiße Rauch hochkommt, weil Gott nicht mehr da ist, dass du selber Rauch machst, ja? Oder sowas kann man ein bisschen machen. Aber ich denke, wahre Anbeter sind nicht am Sonntag abhängig, sondern egal wo sie sind, die sind Anbeter. Gott sagte zu dem Volk Israel, ich werde, lass meine Leute frei aus dieser Gefangenschaft. Und das werden viele Leute mögen, ja? Super. Totale Freiheit, keine Kontrolle, niemand über uns. Wir können mal machen und lassen, was wir wollen. Das ist die Freiheit, was Menschen suchen, ja? Aber Gott sagte, ich bring dich aus diesem Ägypten raus, aus der Herrschaft von Pharao, ein Bild für Satan, dass Gott uns befreit hat, damit wir wirklich ihn preisen in der Wüste, ja, sozusagen. Sein Name erheben in unserem Leben. Und das ist das Wichtigste, wenn wir Beter Anbeter sagen, dass es nicht nur sonntags von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr oder 12 Uhr. Das ist ein Lebensstil. Wenn du auf der Straße gehst oder zu Hause bist oder im Kochen bist, egal was du tun bist, dass du immer noch Gott wirklich mal anbeten kannst. Das war für mich sehr, sehr wichtig in der Gemeinde, dass diese ganze Fokussierung nicht an die Instrumente und Lampen, natürlich, ich mag Technik, ich möchte wirklich gute Sound haben, das mag ich. Ja? Ohne Sound kannst du nicht predigen, ja? Das ist ja sehr schwer. Ohne gute Sound kannst du nicht singen. Und wir haben wirklich gute Equipments sozusagen in Indien. Aber gleichzeitig unser Fokus ist nicht an diese Instrumente, sondern auf Gott, der regiert, der uns gerettet hat, der uns herausgebracht hat aus der Herrschaft von Satan. Das ist der erste Lobpreisgesang sozusagen in der Bibel, ja, ist ja in 2. Mose 15. wo Mose und die ganzen Menschen angefangen haben zu singen. Und dann kommt die erste Lobpreissängerin oder Leiterin, Miriam, ja? Dass sie plötzlich das übernimmt von den Männern und von den gesamten Leuten dort. Aber das war am Anfang Mose und die Leute, das ist ja ein Lied sozusagen, wir wissen nicht, wie sie das gesungen haben. Ja? Ich hätte gerne mal ein Video oder sowas von 2. Mose 15, aber leider gibt es das nicht. Aber die Worte sind so gut, weil sie diese große Macht gesehen haben. Hunderte von Jahren oder viele Generationen sind sie da, nicht 400 Jahre, wie manche vielleicht denken. Gott sagte, diese 400 Jahre sind die Jahre, die du in einem fremden Land bist, was dir nicht angehört. Sie waren außer Ägypten und dann lebten sie auch ohne das Land für ein paar Jährchen sozusagen. Insgesamt waren das 400 Jahre. Und diese Leute, sobald sie rauskamen, weil sie haben gelitten in diese Sklaven, als Sklaven, die mussten arbeiten, viel tun für Pharao und nur arbeiten, 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 als Gott sagt, ich habe euer Leiden gesehen, ich komme nieder und befreie euch und ich möchte wirklich, dass jemand rauskommt aus dieser Gefangenschaft, weil jeder Mensch ist ein Sklave. Wenn du wirklich, wirklich, weil Gott alles ist, wenn du Gott dir alles hingibst, du lebst nur für ihn, was viele Leute gar nicht verstehen. Das verstehen sie nicht. Wie kann man für Gott und seine Gemeinde und seine Arbeit und für diese Menschen wirklich leben? Wie kann man das? Neulich fragte sogar jemand, sehr eng zu mir, fragte das. Du lebst ja nur für die Gemeinde Jesu. Das war mehr ein Vorwurf, ja? Das war kein Lob. Du lebst ja wohl nur für die Gemeinde Jesu. Ich blieb stumm, weil ich konnte nicht antworten zu ihm, weil das wäre ein ganz großer Streit ausgeartet. Ich habe nur in seine Augen geschaut, ich habe gesagt, ja, gar nichts mehr gesagt. Warum ich das sage, ist, du bist entweder du bist so hingegeben zu Gott und du dienst Gott alleine, oder du dienst etwas anderes oder einen Menschen und tust alles für diese Sache oder für diese Menschen. Das sehe ich immer wieder in dieser Welt. Und was diese Sklavenherrschaft bedeutet ist, der Sklavenhalter zu uns sagt, weißt du was, entweder dienst du mir oder du stirbst, so wie Pharao. Du musst bleiben und mir dienen. Du musst bleiben und mir dienen oder stirbst du. Und dass diese Leute, das sind so viele Menschen in dieser Welt, die wirklich mal von der Herrschaft Satan rauskommen müssen. Und ich denke, das ist das größte Problem in unserer Gesellschaft, dass die so andere Sachen und andere Menschen so dienen, dass sie nicht mehr wissen, wie man rauskommt aus dieser Sache. Dass diese Sklavenhalter sagt, weißt du was, dien zu mir jetzt. Oder du stirbst. Du hast nur diese Wahl. Und als Gott dieses Volk Israel zu dem Roten Meer brachte, ja, dieses Volk, die haben so gelitten unter Pharao. Und sobald sie aber vor dem Roten Meer standen, sie wussten, wir können gar nicht mehr aus eigener Kraft jetzt von hier wegkommen. Hier ist sozusagen das Meer. Links und rechts, das sind große Berge, die wir nicht klettern können. Und hinten hören wir schon Pharao und seine Armee. Er kommt. Diese Chariots sozusagen, die kommen. Das hören die alles. Und dann plötzlich kommen sie zu Aussagen, die gar nicht wahr sind. Habt ihr das gesehen? Ah, in Ägypten habt ihr so schön. Wir haben so viel Fleisch gehabt zu essen. Wir haben das Leben nur genossen. Wisst ihr das? Und wieso hast du uns hier gebracht? Gibt es da kein gerade da in Ägypten, dass du uns so weit gebracht hast. Und manchmal ist es so, auch als wenn Gott uns rausführen will aus der Gefangenschaft von Satan. Wenn wir in Probleme kommen, wenn wir bedroht werden, wenn da kein Ausweg ist, dass wir denken, dass wir zu solchen Aussagen kommen, die gar nicht wahr sind. Einfach nicht wahr sind. Ich habe das mal auch in der Seelsorge manchmal beobachtet. manche Leute erzählen und erzählen, erzählen. Und wenn du eine sehr liebevolle Person bist, du hörst es ja monatelang, wochenlang und tagelang und jahrelang. Ja, manchmal. Dass sie Sachen erzählen, die gar nicht mehr stimmt. Ich habe es nachgeprüft bei manchen Fällen. Weil sie einfach irgendwas erzählen. Die gehen so tief in diese Materie. Und plötzlich angefangen, Sachen zu erzählen, die gar nicht stimmen können. Und deswegen, wenn jemand in Gemeinde ist, wenn wir Menschen zu Jesus führen, wir brauchen auch die Kraft des Heiligen Geistes zu unterscheiden. Heute, was Leiter wirklich brauchen, ist ein Geist der Unterscheidung. Wirklich mal festzustellen, was ist richtig und was ist falsch. Ich sage euch mal eine andere Geschichte. Ich habe den Namen vergessen. Hier war auch, damals habe ich einen Grundkurs gearbeitet. Mein erster Grundkurs war voll, ja, mit 4 Leuten. Und ich kam nach Hause und Steve wohnte hier damals. Er sagte, wie viele Leute waren da? Ach, Steve, 4 Leute, habe ich gesagt. Denkst du, dass ich weiterarbeiten soll? Sollte Jesus seine Zeit auch für einzelne Menschen? Bist du so groß? Dann habe ich es weitergemacht. Und 3 waren, okay, ja, die haben mal mich gesehen, die haben Mitleid mit mir gehabt. Die haben sich vorgestellt. Und die andere, das andere Frau saß so. Ich bin gekommen, um diesen Jesus zu erfahren, den ich sowieso ablehnen werde. Das war die Vorstellung. Und dann, nach diesem Grundkurs, 7 Wochen, ja, 7 Tage, 7 Wochen, dann kam ich zur Gemeinde am Sonntag, dann war ja auch Zeugniszeit in Amsterdam damals, und sagte jemand, möchte Zeugnis geben, ich bin da vorne gegangen. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein Zeugnis, ich habe meine Evangelisation durchgeführt, 75% haben ihr Leben Jesus gegeben. Das war so ein lautes Geräusch und Geklatsch und alles. Dann habe ich auf den Kopf von meinem Vater, sag mal, wie viele Leute waren denn da? Ich sagte, ja, 4 Leute waren da und 3 Leute haben Jesus angenommen. Das ist 75%. Und dann, diese eine Frau, die so diese Atheistin war, sie hat gesagt, nein, das kann ich nicht. Ich warte. Dann erzähle ich mal, sie hat eine Gewohnheit gehabt, morgens um 6 Uhr pünktlich mich anzurufen. Ja? Ich habe das mehr als einen Monat mitgemacht. Ich habe das erzählt und erzählt und erzählt. Und dann nach anderthalb Monaten oder so habe ich gesagt, du, ich glaube, bitte ruf mich nicht mehr an. Ich habe dir alles gesagt, was gesagt werden muss. Jetzt kann nur Gott dich retten, habe ich gesagt. Dann einen Monat oder so, gar keinen Anruf, plötzlich rief mich an. Du Gideon, gestern Abend habe ich mein Leben Jesus gegeben, sagte sie. Plötzlich, aus aller Hinterhimmel, das habe ich gar nicht mehr erwartet. Warum ich so sage, ist, manchmal ist es mal so, wenn man Leute zu Jesus führen will, dass man wirklich für sie betet, aber es ist mir sehr, sehr wichtig, dass sie nicht von uns abhängig sind. Dass sie wirklich wachsen, wie Alex sagte, ja, dass jeder irgendwo, wo er hingeht, wirklich durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Gaben und was Gott ihm gegeben hat, dass eine Gemeinde in einer Gemeinde arbeitet oder eine Gemeinde gründet, dass Menschen zu Jesus kommen, wenn man die deutsche Gesellschaft verändern will und man muss Gemeinde gründen. Vor 30, 35 Jahren oder so, wenn jemand sagte über Gemeindegründung oder wenn ich mal, ich habe so oft über Gemeindegründung gesprochen. Das war ja ein schlechtes Wort damals. Gemeindegründung? Erneuerung von Gemeinden? Welche Gemeinde willst du erneuern? Wir haben schöne Kirchen. Ja? In Hamburg-Stadtmitte haben wir 4 Hauptkirchen. Aber leer ist zwar, aber wir haben das. Ja? Alles ist leer, aber wir haben 4 Hauptkirchen. Und da muss es wieder voll werden. Aber wisst ihr, was ich persönlich festgestellt habe? Gott dreht sich nicht im Kreise. Er geht immer weiter, weiter, weiter auf eine Linie vorwärts. Das müssen wir verstehen. Wir sind vielleicht total nostalgisch manchmal. Ja? Wir sehen uns nach den Tagen von Martin Luther. Wir sehen uns nach den Tagen von, was weiß ich, Calvin oder irgendjemand. Ja? Wir wollen, dass alles Spurgeon oder sowas zurückkommt. Gott sagt, nein, in jeder Zeit hat es das Beste gegeben. Das ist vorbei. Aber jetzt musst du den Stab nehmen und weiterlaufen für Jesus. Weil ich drehe mich nicht in Kreisen, sondern ich gehe geradeaus. Meine Bestimmung geht geradeaus. Meine Pläne gehen geradeaus für die Rettung dieser Mannschaft. Und egal, was in dieser Wahl heute passiert, ja, Gott wird seine Pläne über Deutschland erfüllen. Er wird es erfüllen. Ich mache mir keine Sorgen mehr, weil ich habe immer wieder festgestellt, Gott hat einen bestimmten Plan. Und diesen Plan erfüllt er mit Menschen, die so oft wir gar nicht auf dem Zettel haben. Das ist das Problem. Wir denken, der, ja, das ist, was wir sagen manchmal, der soll Gemeinde gründen. Und der soll Lobpreis leiten. Was soll das denn, ja? Das, manchmal denkt man so. Aber in der Bibel, ja, fast alle Menschen, die von Gott gewählt wurden, alle diese Menschen, hat keiner auf dem Zettel gehabt. Die sind einfach, Gott hat sie gefunden. David zum Beispiel, neulich war ich mal mit jemandem am Reden, der sagte, du, Gott sagt über David, er hat meine Bestimmung in seiner Generation erfüllt. Das steht ja in Apostelgeschichte 13. Sie sagte, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Möchtest du, dass Gott mir in der Bibel nachmachen schreibt? Habe ich gesagt. Ja. Ja, sie war so geradeaus und direkt zu mir und sie sagte, das steht da, ich kann das gar nicht akzeptieren. David, er hat die Bestimmung Gottes in seine Generation getan. Wie soll ich das akzeptieren? Ich sagte, du, ob du das akzeptierst oder nicht, das ist Gottes Wort. Persönlich denke ich im Alten Testament, David hätte mal mindestens 5-mal umgebracht werden müssen. Mindestens. Und für die hunderte Leute, die er sowieso verantwortlich war für das Sterben. Auch damals schon, Gott war sehr gnädig mit David. Dann bin ich zu kommen und sagen, du, ich mag das nicht, was du hier machst. Ja? Bin ich jetzt größer von Gott? Manchmal, Gott erweist seine Gnade in dem Leben von Menschen, die wir gar nicht verstehen. Und da braucht man nur mal selber zu spielen zu gehen, warum das so ist. Ja? Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr mit Spiegeln, mit euch selbst redet, ich mag das. Ja? Nicht, dass ihr denkt, ich bin blem-blem oder sowas. Ja? So ist es nicht. Ja? Ab und zu, ich gehe zum Spiegel, sage ich immer, Gideon, das sind so viele Tausende, Millionen von Menschen, die besser sind als du. Heiliger sind wie du, als du. Aber Gott hat dich auserwählt. Arbeite weiter. Arbeite weiter. Nichtsdestotrotz, du warst so super, dass Gott dich auserwählt hat. Ja? Als wir zu Gott kamen, hatten wir gar nichts mit uns außer Sünde. Und die ganze Geschichte mit Jesus ist über Sünde und Rettung. Über Sünde und Rettung. Wo du mit einem ganz, ganz großen Load kommst, sozusagen ein ganzes Gepäck voller Sachen, und du sagst, Gott, du musst mich jetzt befreien. Das Gott sagt, weißt du was, ich werde dich nicht nur befreien von dieser Gefangenschaft. Ich möchte, dass du ein Anbeter bist. Und aus Anbetung fließt alle unsere Dienste. Weil Anbetung, das Fundament von Anbetung ist Liebe zu Jesus. Es ist ja immer so, ja? Wenn man so frisch verliebt ist oder was weiß ich, wenn man verliebt ist, schreibt man ja immer Poems, ja? Gedichte, ja? Gedichte. Man beschreibt und das ist super, so und so weiter. Und man schreibt nur schöne Gedichte. Das ist, weil diese ganze Emotion hochkommt. Ja? Gott auch, wenn er Emotionen zeigt, übrigens im hebräischen Sprache, ist das alles in Poems. Poems stehen, was Gott spricht. Ja? Er spricht in diese Gedichtstil, weil er wirklich seine Gefühle für uns zeigen will. Und wenn wir wirklich von Gott geliebt sind, dass wir unsere Liebe zu ihm zeigen, unsere Hingabe zu ihm zeigen, indem wir sagen, Jesus, ich möchte für dich leben. Und ich möchte das tun, was du für mich im Herzen hast. Gebet ist kein Supermarkt, wo wir hingehen und sagen, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Dann gehe ich, bring, zahle ich, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Manchmal denkt man, Gebet ist wie ein Supermarkt. Ja. Man geht da durch mit seinem Wagen und dann pickt man alles, was man braucht. Und dann sagt man, Jesus, bis zum nächsten Mal, bye bye. Ja. Bis ich etwas brauche, komme ich zu dir. sonst brauche ich dich sowieso nicht. Ja? Aber Gebet ist, in Gottes Gegenwart zu sitzen und wirklich sein Angesicht zu schauen, um rauszufinden, was er über mich denkt. Das ist Gebet. Man sagt ja im Alten Testament, Alte Testament Gebet bedeutet ins Angesicht schauen. Ins Angesicht schauen. Weil ich möchte wissen, was Gott über mich denkt. Was denkt er über mein Leben? Was denkt er über meine Dienste? Was ich tue für ihn? Oder mindestens glaube, dass ich für ihn tue? Dass Gott nicht zu mir guckt und sagt, weißt du was, Gideon, das ist alles sowieso Schrott, was du machst. Ja? Du denkst zwar, dass du alles für mich tust, aber ich möchte, dass du eine gewisse Veränderung reinbringst. Das gibt es ja manchmal. Da gab es mal einen Pastor in England, er hat für Erweckung gebetet. Und, aber da war keine Erweckung. Ja, er hat nur gebetet ziemlich lange. Dann fragt er Gott, Herr, was ist denn hier der Grund? Ja, das bewegt sich nicht mehr. Gott sagte zu ihm, weißt du was, das ist diese Chorbänke. Nimm eine Axt, mach das alles kaputt. Das ist wirklich passiert in England. Ich habe den Ort vergessen. Dieser Mann, irgendwann nach dem Gebet in der Nacht, geht und zerstückelt alles, die ganze Bank. Und die Leute kommen und sagen, was ist denn los hier mit dem Pastor hier? Ist er verrückt geworden? Er sagte, weißt du was, Gott sagt, diese Chorbänke, das ist der Grund, warum er weg zu uns nicht kommt. Deswegen habe ich es kaputt gemacht. Und dann haben sie wieder angefangen, als Gemeinde zu beten. Dann war eine ganz riesengroße Erweckung in dieser Gemeinde. Manchmal, wir denken, dass wir sehr Gutes tun, aber Gott kann uns gar nicht korrigieren. Gott kann uns gar nicht korrigieren. Ich hatte mal das Problem in Indien, dass sie gesagt haben, wenn du Frauen bringst auf die Bühne, sind wir alle weg. Ja? Ich habe gesagt, okay, dann bringe ich die Frauen auf die Bühne. Ja? 28 Mitarbeiter waren weg. Auf einen Schlag. Die haben gesagt, und dann kam eine Frau zu mir und sagte, Anna, sagen sie alle zu mir, großer Bruder, sag mal, du kannst immer noch lachen. 28 Leute sind weg. Sag ich, ja, lass sie gehen. Lass sie gehen. Ich habe gesagt, ich habe nichts Falsches getan. Ich möchte das tun, was Gott in meinem Herzen gelegt hat. Aber ich ging in mein Zimmer rein, ich hatte Fragen. Manchmal ist es so, man redet sehr forceful sozusagen, knallhart draußen, nein, das ist alles in Ordnung. Dann ging ich in mein Zimmer, schloss mein Zimmer und sagte, Herr, bin ich das oder bist du das? Sag mir bitte, mache ich alles jetzt alles kaputt? Ja? Frauen plötzlich auf der Bühne, Lobpreisleiter, alles überall sind sie da. Habe ich irgendwas Falsches gemacht? Dann bin ich, kurz danach war ich in Deutschland. Damals war mir mein Quickmann, glaube ich. Ich habe gesagt, 3 Tage werde ich fasten und beten. Ich habe gefastet und gebetet. Und dann habe ich sehe nicht Vision jeden Tag, ja. Wie manche das sagen. Ich habe ganz, ganz selten, ja. Manche sind ja jeden Tag müde, sozusagen. Also diese Erfahrung habe ich nicht. Meine Visionen sind so selten, aber sehr klar, knallhart. Und dann war ich am Beten. Das ist ein ganz Fluss voller Wasser oder ein Kanal. Eine Seite ist blockiert mit Stein und die andere Seite ist trocken und hier ist voller Wasser. Und 2 unsichtbare Hände kommen und dann werfen diese Steine weg. Und plötzlich fängt dieses Wasser zu fließen. Und ich sagte, danke Jesus. Danke Jesus. Das war die Zeit von Fax, ja? Nicht mehr E-Mails und so. Ich habe sofort geschrieben, danke dir. Was der Herr getrennt hat, sollst du nicht zusammentun, habe ich geschrieben. Der Pastor, der das bekommen hat, war geschockt. Was zitiert Anna jetzt diesen Vers total anders? Was der Herr zusammengetan hat, sollst du nicht trennen. Aber jetzt schreibt er, was der Herr getrennt hat, sollst du nicht zusammentun. Dann hat er sofort angerufen. Was bedeutet dieser Brief jetzt? Es ist alle so geschockt, wir sind alle so geschockt. Alle Pastoren. Ich wollte euch nur sagen, die Leute, die weggegangen sind. Es ist okay. Es ist okay, ich habe nichts gegen, aber wir haben ein Ziel. Wir haben ein Ziel und eine Bestimmung. Und ich kann dir sagen, auch Alex und die Leitung hier, es ist so, wenn du Menschen aus der Gefangenschaft herausbringen willst, das Buch Zweite Mose, ja, ist nur über sozusagen the Great Escape, ja, dieses Bezeichnen, ja, wo man wirklich wegkommt von Gefangenschaft. Und über Rettung ist es jetzt ganz gut. Obwohl du kommst und Menschen wirklich dahin gibst und sagst, du bist Gott berufen, du hast auf dem Berg mit Gott, du hast seine Stimme gehört, du hast die Erdebeben wirklich gefühlt, du hast eine ganz andere Offenbarung in dir, was du trägst. Das muss man jetzt kommuniziert werden. Ja? Es ist so schwer. Denkt euch mal, wie Moses es schwer gehabt haben muss. So Leute, ich habe das Bibel wirklich mal erfahren. Ich habe mal Gottes Stimme gehört. Gott hat zu mir direkt gesprochen. Zuerst dachte ich, das ist ein Busch, aber Busche können nicht reden. Da bin ich näher gegangen. Und Gott sagt, okay, nimm deine Schuhe weg, ja? Unterbrich deine Reise. Eine neue Reise beginnt jetzt. Eine neue Reise beginnt mit mir. Und dann dieser Mann kommt und die Leute hören das am Anfang sehr, sehr sozusagen mit Freude an, mit Begeisterung. Danach kommt dieses ganze Problem. Wieso hast du uns rausgebracht? Wieso können wir nicht dort bleiben und die Fleisch weiter essen? Und auch noch Knoblauch, ja. Damals schon mochten sie Knoblauch. Ja. Am Anfang, als ich in Deutschland war, keiner mochte Knoblauch. Besonders die ältere Generation. Zum Glück kam man danach die Griechen. Ja. Viele Leute waren in Griechenland, haben die sich an Knoblauch gewöhnt. Und als ich Sambal gekocht habe und so viel Knoblauch reingetan habe, die Leute haben gesagt, was machst du denn da, Gideon? Aber ich sagte, du ohne Knoblauch schmeckt Sambal nicht, habe ich gesagt. Nein, Knoblauch, Baby, das kommt nicht in Frage. Wir sind jetzt in Deutschland und so weiter. Zum Glück hat sich das später geändert. Die Leute wollen ja Knoblauch essen, Fleisch essen, Kürkerbau machen. Ja. Gurke, ja, sag mal. Ja. Das was war faszinierend für diese Menschen. Nicht, dass sie in der Gefangenschaft waren. Stellt euch mal vor, worüber ein Mensch alles begeistert sein kann, obwohl er in der Gefangenschaft ist. Ja? Diese Kleinigkeiten. Knoblauch, Fleisch und so weiter. Und dann sagen sie, wieso hast du uns so weit gebracht? Aber was Gott wirklich getan hat, ist, man muss wissen, diese Welt, die Menschen, entweder beten sie Gott an oder beten sie irgendetwas oder irgendeine Person an. Da ist kein Mensch in dieser Welt ohne seinen eigenen Gott, habe ich festgestellt. Ich denke sogar mal, du musst einen super Glauben haben, zu glauben, dass es kein Gott da ist. Ja? So ist es. Und diese Menschen, wenn sie jetzt wirklich mal über Gott reden, manche Leute sagen, weißt du was, ich habe meinen eigenen Weg. Aber uns ist das wichtig, dass wir diese Menschen wirklich zu Gottes Wege führen. Gottes Wege führen. Nicht, weil wir sie behalten wollen, als unsere eigene Sache oder was weiß ich, aber Besitz. Wir wollen, dass wirklich mal Gottes Reich voll wird mit solchen Menschen. Tausende von Menschen. Hamburg hat ja 1,8 Millionen Menschen, glaube ich. Ne? Und da können auch ohne weiteres hier 100 Gemeinden stehen. Ja? Der erste Predigt in Upper Room, nach dem Upper Room, 3000 Leute sind gerettet. Jerusalem war ungefähr 30.000 Menschen damals, sagt man. Und fast 50% waren gerettet. Ja? 50%, 15.000, nur 12 Jünger und einer ist auch noch weg. Gut, die haben einen anderen gewählt, die haben trotzdem, Paulus ist noch nicht im Dienst, da sind nur 12 Leute da, aber die müssen jetzt um fast 15.000 Leute kümmern. Sie hatten keine Kirche, keine Gebäude, nicht mal so ein Gebäude hatten sie damals. Deswegen mussten sie zu Hause sozusagen zusammenkommen und Brot brechen. Weil da kein Platz war. Der einzige Platz, wo sie angebetet haben, war im Tempel. Und da war der Widerstand zu groß. Und als dieser Widerstand sehr stark war, was auch jede Gemeinde sicherlich begegnen wird. Ich habe das manchmal gesehen. Wenn du für Gott lebst, Widerstand wird ein Teil deines Lebens werden. Lebens sein wird. Das ist vielleicht nicht ermutigend, was ich sage für dich. Persönlich. Aber das ist so, du weißt es selbst. Es ist so, ja. Irgendjemand, sobald wir für die Wiederherstellung für die Gemeinde Erneuerung der Gemeinde betest und eine Erweckung betest. Wir beten schon für Deutschland eine Erweckung schon seit 35 Jahren in Indien. Ja, wir beten so oft für Deutschland, dass Gott wirklich Erweckung schenkt. Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, besonders Tamilen, ja, wie ich. Wir haben eine besondere Beziehung zu Deutschland durch Pastor Segenbank, der von Pulsnitz kam. Ja? Er hat ja unsere Bibel sozusagen übersetzt. Dass wir eine Tamil-Bibel heute haben, hat das mit einem deutschen Pastor zu tun. Und auch diesen Pastor wollte die deutsche Kirche gar nicht schicken. Wisst ihr das? Die haben gesagt, nein, du gehst nicht hin. Ja? Du bleibst hier zu Hause. Aber er hat gesagt, ich gehe. Dann haben wir den ihm nach Indien geschickt. Ja, mit dem Fischkutter ist er gekommen. Stellt euch mal vor, werden wir mal mit dem Fischkutter jetzt nach Indien fahren? Ja? Die werden sagen, Mann, das Essen im Economy Class ist schon eine große Verfolgung. Jetzt Fischkutter aufmachen. Ja? Ja, so werden wir das auslegen. Das ist ganz große Persecution sozusagen. Widerstand, so ein Evangelium. Ich kann gar nicht mehr hingehen. Ich denke, ich habe jetzt festgestellt, und ich habe mich versucht jetzt, dass Gott mir wirklich Gnade gibt. Wir haben ja so viele Herausforderungen fast jeden Tag in Indien. Jeden Tag. Ich weiß es nicht, nächsten Morgen, wenn ich aufwache, was für eine Nachricht auf mich wartet. Neulich mal hat irgendein Mensch wirklich böse Bilder, obszöne Bilder, wirklich im Internet hochgeladen. Über alle unsere Mitarbeiter, Mosemädchen, alles. Ja? Was macht man in so einer Situation? Und wir haben den örtlichen oder dieser Abgesandte zum Parlament, ihn getroffen. Ah, aber wissen Sie was? Ich kann Ihnen nicht helfen, aber Schlägerei kann ich schon helfen, hat er gesagt. Das war seine Lösung. Das ist ja was? Die machen so etwas. Schlag sie alle, die ihr wirklich im Verdacht habt. Dann kriegt ihr die Wahrheit. Und ich helfe euch. Ich rufe die Polizei an und sage, ich bitte schütze diese Gemeinde jetzt. Ich habe gesagt, nein, danke. Nein, danke. Das wollen wir jetzt nicht tun. Oder jeden Tag, wenn es so etwas begegnet. Und wie kann man das überhaupt bestehen? Das geht nur durch das Feuer Gottes, was in dir brennt. Dass deine Leidenschaft für Jesus so groß ist. Dass deine Begeisterung für das Evangelium so groß ist. Dass deine Vision so stark bei dir drin ist in deinem Herzen, dass du bereit bist, alles zu ertragen, was auf den Weg kommt. Ja? Wie oft habe ich gefragt, ich denke mal für mich persönlich, ja, nach Jesus, mein großer Held in der Bibel ist Paulus. Ja? Ich lese seine Briefe sehr oft, ich versuche ihn zu verstehen. Ja? Was trieb diesen Menschen? Er hat so viel Leid, wenn man die Liste alles anschaut, wie er gelitten hat. Ich muss sagen, alles, was ich gelitten habe, ist gar nichts. Ist gar nicht. Ich war nur 92 Tage im Gefängnis. Er war mehrere Jahre im Gefängnis. Um Jesu Willen. Was ist das schon verglichen damit? Natürlich, es war schwer, aber Gott gibt uns die Gnade, das zu ertragen, da durchzugehen, und wirklich standhaft zu bleiben, dass diese Vision in uns so stark ist, dass wir wirklich sehen wollen, dass Menschenleben verändert wird, dass sie nicht verloren gehen, dass sie zu Jesus kommen, dass keiner von meiner Familie, meiner Verwandtschaft, meine Freunde wirklich verloren gehen, dass man wirklich dafür betet und wirklich Zeit nimmt, nicht nur in dieser Zeit, wo man zusammenkommt, sondern jeden Tag vor Gott. Es ist schon 12 Uhr 23. Macht euch keine Sorgen, ich komme zum Ende. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass Gottes Feuer uns erfüllt. Gehe nicht irgendwo hin ohne das Feuer Gottes. Das funktioniert nicht. Wir können, ich sage mal immer, viele, viele Menschen, Christen in dieser Welt, sind nicht vollständig und richtig wiedergeboren. Da liegt das Problem bei vielen Menschen. dass die immer Abstriche machen in der Wiedergeburt. Das ist nicht so wichtig, dies ist nicht so wichtig und so weiter. Ich habe das neulich gedacht, die wurden alle in Mose getauft, steht es ja, übrigens, als sie durch das Rote Meer kamen. Aber wenn wir in die Gemeinde Jesu kommen, wir sind in Jesus getauft, ja, sozusagen, und bis sie dieses Rote Meer überquert haben, Pharao war immer noch hinter. Er hat gesagt, ich lasse sie nicht in Ruhe. Ich lasse sie nicht in Ruhe. Bleib ihr, diene mir oder stirb. Das ist mir egal. Aber ich komme. Ich komme hinterher. Die ganze Sache ist nur, entweder das Lamm Gottes stirbt für uns oder wir sterben. Ja, das ist die Frage jetzt. Sein Blut reinigt uns oder ich gehe ewig verloren. Und wenn wir wirklich zu Jesus kommen, dass wir mal gar keine Abstriche machen, was unseren Glaubensweg angeht. Jesus sagte zu Nikodemus, du musst wiedergeboren werden, so wie ein Kind. Ich schließe mit diesem Beispiel, weil ich benutze das immer wieder, warum Jesus ein Geburt als Beispiel benutzt. Ja? Dieses Kind, bevor das Kind zur Welt kommt, schwimmt ja in einem ganz anderen Element, im Wasser sozusagen. Und dann plötzlich eines Tages kommt dieses Kind raus. So ist auch jeder Mensch, der Jesus gehört. Der lebte irgendwann im anderen Moment. Nach seinem eigenen Wunsch. Und plötzlich kommt er raus. Und dann aber diese umbilical cord, ja, diese Nabelschnürchen, ja. Nabelschnur. Das muss abgeschnitten werden. Was bei vielen Christen nicht passiert ist, dass diese Nabelschnur nicht geschnitten wird. Stellt euch mal vor, ich lebe mein ganzes Leben mit Nabelschnur, mit meiner Mutter. Wollt ihr mich so sehen? Ja? Meine Mutter sitzt hier, Mama sitzt mal hier, ja? Ich brauche dich schon. Ja? Ich werde weiter von dir gefüttert, sozusagen. Deswegen, Gott sei Dank, weißt du das, du musst von dieser Welt trennen, um wirklich nutzig zu sein für mich. Du musst dich trennen, schnipp, ja. Und danach kommt diese Waschen, was ein Beispiel für mich oder ein Bild für mich ist, ist für Taufe. Und aber in dieser neuen Welt zu leben, ich brauche Lungen, die atmen. Das habe ich mal verstanden, als unser Sohn geboren war. Daniel war ziemlich lang und groß. Ich glaube 56 cm oder 50 Kilometer sind es. Ich darf hier nicht übertreiben. Und 56 oder sowas war er. Und er war total blau, er hat nicht geatmet. Und ich blieb ruhig, da so viele Leute rannten hier und da. Ich wollte gar nichts sagen. Ich war ganz ruhig. Ich habe gesagt, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Und dann haben sie den Chefarzt geholt. Er war im vierten Stock oder sowas, kam er runter. Schaut auf das Kind, nahm er bei den Füßen hoch und schmiss so ein kaltes Wasser ins Gesicht. Dann fing er an zu schreien. Ja, das nenne ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist dich so erfüllt, du bist nicht nur mit Power da, mit Kraft, mit so einer Leidenschaft, so eine Leidenschaft für die Menschen, für die verlorenen Menschen dieser Welt, dass Gott wirklich das so niemand dich stoppen kann. Dass du weitergehen willst, weil du sehen willst, dass Gottes Name verherrlicht wird. In Hamburg und überall in Deutschland, überall in Europa, überall auf dieser Welt. Lass uns zusammen beten. Nichts anderes als Liebe. Gott hat irgendjemand hier heute Morgen angesprochen. Und du sagst ja. Ich will auf Gottes Gegenwart ausharren, bis er mich wirklich mit Feuer erfüllt. Leidenschaft, Leidenschaft für seine Gemeinde. Leidenschaft für Menschen, Leidenschaft für Mitarbeiter. Eine Leidenschaft für die verlorene Welt. Ich möchte, dass Gott wirklich seinen Namen verherrlicht wird. Und das ist ein Gebet. Wenn du wirklich Jesus sagen willst, ja, ich möchte das tun. Ich bitte dich, dass du deine rechte Hand hebst und ich möchte für dich beten. Jesus, ich danke dir für deine Liebe und Gnade hier uns gegeben. Dass du uns ausgewählt hast. Von diesen Millionen von Menschen rundherum. Dass du uns ausgewählt hast, dein Leben zu sein. Hilf uns, Jesus, dass wir treu sind. Auch ein Zeichen der Widerstand. Verleumdung. Lügen. Offene Gegenwehr, dass du uns wirklich hilfst, standhaft zu bleiben, in deine Gemeinde zu kommen und zu bauen. Dass du mächtige Dinge tust hier in diesem Land. Dass nicht nur Deutschland Segen ist, Hamburg Segen ist. Dass sehr viel Segen aus Hamburg und Deutschland in die Welt hinausfließt. Dass du tausende von Missionaren schon sendest. In die ganze Welt. Dass dieser apostolische Geist wieder zurückkommt in dieser Nation. Dass sie wirklich sagen, wir können nicht mehr ruhig sein. Wir können nicht mehr ruhig sein. Wir wollen etwas für Jesus tun. Und dafür lege ich mein Leben hin. Für Jesus und seine Gemeinde. Ich bete Jesus, dass du Alex, die gesamte Leitung, Segen, Saviona, die Kinder, dass du sie bewahrst und schützt. In dieser Zeit. Danke, dass du da bist, dass du uns berufen hast und du bist treu. Du bist jemand, der dein Wort hält. Und ich danke dir, dass wir immer auf dir vertrauen können. Ich bete für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass du sie alle reichlich segnest und sie nicht nur segnest, sondern auch zum Segen setzt. Dass sie wirklich wahre Anbeter werden. Dass alle unsere Dienste aus der Anbetung heraus, aus der Liebe zu dir heraus, hinausfließt. In Jesu Namen. Amen.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com. Oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey, und jetzt sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich. Er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.